Ich persönlich habe auch viel sozusagen gelernt und es gibt auch ganz harmlose Begriffe, die ich halt nicht mehr verwende, weil ich halt über die Implikation sozusagen mir nicht so viel Gedanken gemacht habe. Und mir wird ja auch nichts weggenommen, ne, wenn ich jetzt da mal auf ein Wörtchen verzichte und dafür eins nehme und Leuten nicht unnötig vor den Kopf stöße. Ich tritt ja auch nicht Leuten absichtlich auf die Füße. Ne?
Spielfeldgesellschaft, der Podcast.
Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Heute spreche ich mit K1 Toni Carboni von den neuen deutschen MedienmacherInnen darüber, welche Rolle Sprache und migrantische Perspektiven in der Berichterstattung spielen. K1, ich freue mich, dass du hier bist.
Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
Danke. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin, wie du gesagt hast, K1 Toni Carboni. Ich bin Technikjournalist bei der CT, schreibe über sehr nerdige Themen, Linux und Computer und aber auch ein bisschen, was das mit der Gesellschaft macht. Und engagiere mich halt im Vorstand von den neuen deutschen MedienmacherInnen.
Was sind die neuen deutschen MedienmacherInnen?
Wir sind ein Interessenverband von Medienschaffenden of Color mit Einwanderungsgeschichte, ohne Einwanderungsgeschichte. Und wir setzen uns ein halt für Vielfalt in der Berichterstattung in den Medien und zwar inhaltlich und personell. Genau, und sonst, wie machen wir das? Wir haben Informationsangebote für Medienschaffende, also wie kann man diversitätsgerecht sozusagen Medien produzieren. Wir haben Empowerment und Unterstützung, Förderangebote für angehende und bestehende Medienschaffende of Color oder mit Einwanderungsgeschichte, also zum Beispiel ein Mentoring-Programm. Und wir mischen uns aber auch ein in den Diskurs mit Stellungnahmen, mit Pressemitteilungen, mit Kommentaren,
Okay, danke auf jeden Fall. Seit wann gibt es euch?
Seit 2009 gibt es das Netzwerk irgendwann sind wir auch so ein ordentlicher Verein geworden. Und die, wir sind, wir schreiben mal 500 Mitglieder, mittlerweile sind auch da drüber und haben aber im Netzwerk so 2000 Medienschaffende, wie gesagt, mit und ohne Einwanderungsgeschichte. Und wir sagen halt auch immer, man kann die Welt von heute nicht mit dem Journalismus von gestern beschreiben und deswegen setzen wir uns halt auch dafür ein.
Ihr sagt ja ganz klar, eins von euren Zielen ist es, mehr migrantische Perspektiven und Stimmen im Journalismus sichtbar zu machen. Wenn ihr jetzt seit ein bisschen mehr als 10 Jahren dabei seid, was ist seitdem passiert? Was hat sich schon verändert?
Es hat schon einiges verändert. Also wir sehen halt auch, dass mehr migrantische Menschen vor der Kamera sind, aktiv sozusagen in Redaktionen sind, dass sich auch die Sprache in den Medien etwas sensibler geworden ist. Zwar nicht jetzt überall so, aber doch in der Masse so. Es ist aber auch noch viel zu tun. Deswegen bin ich da auch ein bisschen optimistisch und denke auch, dass wir ein paar Sachen sozusagen erreicht haben, aber es ist halt auch eben etwas, was sich nicht von heute auf morgen halt ändert.
Was für einen Unterschied macht es, mit welchen Formulierungen ich berichte oder über Themen spreche?
Also Sprache gestaltet ja unser Denken, Sprache gestaltet diese Welt, ja. Da gibt es auch empirische Untersuchungen dazu. Und deswegen ist es halt auch wichtig, da die richtige Sprache zu wählen. Und es geht auch darum, präzise zu berichten. Ne? Also das heißt, JournalistInnen oder Medienschaffende, deren Handwerkzeug ist ja Sprache. Und da habe ich dann halt auch den Anspruch dran, dass darüber, worüber berichtet wird, dass man das halt auch präzise macht mit den richtigen Worten. Und es geht natürlich auch darum, Leute nicht auszugrenzen, ne? Leute nicht zu verletzen. Ja, also das, wenn ich zum Beispiel diskriminierungssensibel Berichterstattung mache, heißt das ja nicht, dass ich keine Probleme ansprechen darf, ne? So, sondern das soll ja auch passieren. Ne? Aber die Frage ist halt eben, man sagt ja auch dieser alte Spruch, ne? Der Ton macht die Musik. Ja, deswegen ist es halt wichtig, da eine angemessene Sprache zu wählen, um auch diese Welt richtig zu beschreiben. Ne?
Hättest du ein positives und ein negatives Beispiel für mich, wie man Bericht erstatten kann oder formulieren kann als Beispiel?
Ich nenne mal ein ganz einfaches Negativbeispiel. Wenn wir bei rassistischen Übergriffen, hatten wir ganz häufig und teilweise auch heute noch diese Formulierung Fremdenhass, Fremdenfeindlichkeit. Und viele Leute, die diesen Begriff verwenden, die meinen das auch nicht böse, ja, sondern die denken, das ist ein neutraler Begriff. Ja. Das Problem ist aber, wer ist Opfer von solchen Angriffen? Ne? Nicht alle, ein Großteil der Leute, die sozusagen rassistisch angegriffen werden, sind keine Fremden hier. Sie wohnen hier, sie leben hier, ja. Und nicht alle Fremden sind Ziel dieser Angriffe. Zum Beispiel Touristinnen, aus England oder USA oder so, die sind häufig nicht Ziel dieser Attacken. Ja?
Was wäre eine positive Formulierung oder eine konstruktive Formulierung?
Ich würde gerne nochmal dabei bleiben. Und was man halt da macht, ist mit diesem Begriff Fremdenfeindlichkeit die Täterperspektive oder die Täterinnenperspektive zu übernehmen. Ja? Nämlich die sagen, das sind Fremde so und gegenüber die habe ich Fremdenfeindlichkeit. Ja? Und der positive Umgang damit wäre halt eben das zu benennen, was es ist, nämlich Rassismus und sagen, das ist ein rassistischer Angriff. Ja, so selbst ein ausländerfeindlicher Angriff passt ja nicht, weil die Person, die den Angriff gemacht hat, ja selten vorher die Ausweise geprüft hat, ob die Person Ausländer sind oder nicht. Ja, und das ist halt eben, das ist das, was ich meine mit präziser Sprache. Ja, worum geht es hier? Es geht um Rassismus. Also nenne ich das nicht Fremdenfeindlichkeit, sondern das, was es ist, Rassismus, rassistisch, ja. Und dann kann ich auch hingehen und sagen, wenn ich jetzt an Lösungen denke, ja, dann muss ich halt überlegen, wie gehe ich gegen Rassismus vor und nicht gegen darüber, dass halt Leute irgendwie keine Fremden da haben möchten. Ne?
Ich habe auf eurer Website auch ein Glossar gefunden, was genau solche Begriffe ein bisschen genauer beschreibt. Warum habt ihr das gemacht und wie ist das entstanden?
Das ist vor meiner Zeit, also als ich mich engagiert habe, entstanden aus einem Workshop, ja, wo sich Leute zusammengetroffen haben. Und es ging genau darum, über Sprache zu reflektieren und halt eben auch ein Handwerkzeug zu geben für Medienschaffende, dass sie sozusagen über Sprache nachdenken können. Ja, das ist also keine Anweisung, können wir ja auch niemanden irgendwie befehlen, sondern da wird halt erklärt, die Sachen hinter diesen Begriffen, ne? Wie mit dem Beispiel Fremdenfeindlichkeit, aber auch andere Begriffe, zum Beispiel People of Color wird da halt erklärt, ja, als positive Selbstbeschreibung. Da wird aber auch erklärt, Ambiguität oder so, ne? Also dass halt manche Leute zum Beispiel diesen Begriff für sich wählen, andere den aber ablehnen. Ne? Und das sind ganz unterschiedliche Begriffe aus unterschiedlichen Themengebieten und das war halt so eine Idee und den haben wir auch fortlaufend weiterentwickelt und den kann man auch über die Webseite kann man den auch abrufen und kann sich diese Begriffe angucken, einfach um über Sprache zu reflektieren, nachzudenken und dann zu überlegen, dass jede Medienschaffende Person halt nachdenken kann und sagen kann, wie kann ich sozusagen präzise und diskriminierungssensibel berichten. Ja.
Ist das was sich nur an Medienschaffende und JournalistInnen richtet oder auch an alle Leute? Also könnte das auch eigentlich für jede Person interessant sein, sich da mal umzugucken?
Ich würde sagen, das ist für jede Person interessant. Das ist natürlich primär sozusagen, weil wir auch ein Verband von Medienschaffenden sind, an die gerichtet. Aber es ist für alle Menschen interessant, die sich halt eben mit Sprache auseinandersetzen wollen und auch so sich über ihren eigenen Sprachgebrauch sozusagen Gedanken machen wollen. Ich persönlich habe auch viel sozusagen gelernt und es gibt auch ganz harmlose Begriffe, die ich halt nicht mehr verwende, weil ich halt über die Implikation sozusagen mir nicht so viel Gedanken gemacht habe. Und mir wird ja auch nichts weggenommen, ne, wenn ich jetzt da mal auf ein Wörtchen verzichte und dafür eins nehme und Leuten nicht unnötig vor den Kopf stöße. Ich tritt ja auch nicht Leuten absichtlich auf die Füße. Ne? Also.
Ihr habt kurz nach den Enthüllungen vom Korrektiv-Kollektiv Anfang 2024 eine Pressemitteilung geschrieben mit dem Titel „Das Problem heißt Rechtsextremismus und nicht Migration", wo ihr darauf eingeht, was für euch Schwierigkeiten sind in der Art, wie darüber Bericht erstattet wird. Was sind häufige Fehler, die deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach gemacht werden?
Also da sind wir fast schon wieder bei diesem Fremdenfeindlichkeit, dass nämlich eben Aussagen und vor allem Begrifflichkeiten von Rechtsextremen ungefiltert wiedergegeben werden, ja, und dadurch halt auch reproduziert werden oder auch sozusagen in den Diskurs eingeführt haben sie ja die Rechtsextremen, aber dadurch werden sie halt gesettet, ne, sind sozusagen, werden sesshaft, ich kriege es gerade nicht besser hin, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und dann ist halt auch das, ja, eigentlich die Personen, die sozusagen Opfer von solchen menschenfeindlichen Gedanken, Plänen, Aktionen sind, ja, werden halt als Problem markiert, wenn man halt sagt, so ja, wir müssen jetzt was gegen die Flüchtlinge tun, und man sich halt fragt, ja, aber das Problem ist halt eben rassistische Aussagen, rassistische Handlungen, rassistische Angriffe, ja, und da kann ja nicht die Lösung sein, die Betroffenen davon halt für zu bestrafen, ne? So, und das sind, glaube ich, so diese zwei häufigsten Fehler, dass einmal halt eben Begriffe dann unreflektiert und unkommentiert weitergenutzt werden und damit halt auch normal werden, und damit halt auch dieser, was sehen wir auch in den letzten Jahren halt, diese Verschiebung des Diskurses nach rechts, ja, so, und das halt, es kann ja auch nicht sein, dass man sagt, da ist halt eine Partei, die hat halt rechtsextreme Thesen und die nimmt uns, die wird immer stärker, also machen wir einfach das, was diese Partei sagt, um deren Wähler zu bekommen. Dann ist ja am Ende auch egal, welche Partei da halt gewonnen hat. Und da muss man halt eben aufpassen, ob man halt eben diese Argumentation halt übernimmt, ne? So. Und das ist das eine. Und das andere ist halt eben, dass halt zu selten die Betroffenen auch selber zu Wort kommen, ihre Perspektive zu Wort kommt, ne? Wie ist ihr Alltag? Wie gehen sie mit den Angriffen um? Wie waren die Angriffe? Ganz oft werden halt auch die Sachen von Sicherheitsbehörden oder also Polizeimeldungen oder was die Feuerwehr gesagt hat, offiziell benommen. Und das deckt sich auch oft nicht mit dem, wie die Betroffenen das genommen haben. Wir merken ja auch, oder es gibt ja auch etliche Fälle, wo im Nachhinein sich herausgestellt hat, dass eine Polizeimeldung nicht die ganze Komplexität wiedergegeben hat oder das sogar einfach entpolitisiert hat. Ne? Gesagt hat, da haben sich Leute gestritten, anstatt halt zu sagen, da war halt ein rassistischer Angriff. Das ist auch besser geworden in den letzten Jahren. Und ich denke mal auch nach Hanau, nach dem tödlichen Anschlag in Hanau. Genau, und deswegen ist es halt wichtig zu überlegen, was ist das Problem, worüber berichte ich, wen lasse ich zu Wort kommen, habe ich da die Vielfalt der Gesellschaft angemessen abgebildet.
Wenn es nicht nur um Journalismus geht, sondern auch darum, wie ich mich jetzt zum Beispiel in meinem Umfeld über diese Themen unterhalte und gerade zum Beispiel über die Enthüllungen, was sind konkrete Tipps, die du mir geben kannst?
Also bei den Enthüllungen weiß ich jetzt nicht, aber ich komme immer zum Beispiel, es wird ja immer gesagt, so politische Korrektheit muss das sein und so, und es gibt ja auch diesen Spruch, das soll auf dem Müllhaufen eine Geschichte, ja, und da sage ich halt, okay, politische Korrektheit, das war schon immer so ein rechter Kampfbegriff. Was wollen wir eigentlich, ja, und dann sage ich halt respektvolle Sprache, ja, darauf können sich viele Leute, viele Menschen einigen, die vielleicht bei dem Spruch mit der politischen Korrektheit auf dem Müllhaufen sogar geklatscht hätten, ne? Also wenn ich überlege, ich unterhalte mich, auch im Familienkreis oder so, respektvolle Sprache. Das ist ein bisschen entpolitisiert, deswegen sage ich mal respektvolle und diskriminierungsarme Sprache oder diskriminierungsfreie oder sensible, ne? Egal. Und jetzt sind wir wieder bei der präzisen Sprache. Und was bedeutet das? Ich unterhalte mich respektvoll und versuche nicht, Leute zu diskriminieren. Ne? So. Und dann kann ich halt auch überlegen, ob ich, zum Beispiel, wenn ich über sowas berichte, ja, ob ich halt eben diese populistischen Sprüche oder sogar menschenfeindlichen Sprüche übernehme oder ob ich halt und sage, was weiß ich, die Geflüchteten, die Masse, ne, die anderen, wir, die anderen, und ob ich halt eben da nicht sozusagen auch dann differenzierter sozusagen mit umgehe und halt auch eben diese Aussagen, die gesagt werden, halt eben auch nicht übernehme, ne, so, oder wenn sie halt gesagt werden, zum Beispiel zu fragen, wen meinst du denn genau, und auch viel mit Fragen kann man zum Beispiel, also nicht so direkt so dagegen halten und in die Konfrontation gehen, sondern ein bisschen so wie bei Judo, ne, so die Kraft des anderen mitnehmen und die Judo-Rolle machen, so auch gedanklich, also mit Fragen, ne, was meinst du damit genau und was haben sie getan und okay und was hat denn jetzt der Geflüchtete mit der Rente zu tun und so, ne, weil viele gesellschaftliche Probleme, die wir haben, die haben zum Beispiel gar nichts mit Migration zu tun, sondern dass wir halt eben gesellschaftliche Probleme unter Umständen halt, die letzten 20 Jahre nicht angegangen sind, ne, ja. So, und das muss man halt dann auch auseinanderhalten.
Dass Migration für so viele politische Themen immer wieder als Ursache genannt wird, ist das aus eurer Sicht ein Zeichen dafür, dass wir uns ein bisschen schon an rechte Begriffe gewöhnt haben?
Also es gibt definitiv aus meiner Sicht eine Verschiebung nach rechts. Das sehen wir, würde ich sagen, sogar in allen Parteien. Ne? Und es gab es aber auch vorher schon. Ne? Ich nenne nochmal ein Beispiel. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, da in dem, was weiß ich, in Berlin-Neukölln, ne, so da in dieser Schule sind ganz viele Probleme und die hatte einen hohen Migrationsanteil. Ja? Also das ist halt zum Beispiel ein Problem, wenn Migration als einziges, also monokausale Ursache, also als einzige Ursache sozusagen genannt wird. Ja? Zum Beispiel kann man halt angucken, wie viele Schülerinnen sind da in jeder Klasse. Ne? Es ist da einfach viel mehr SchülerInnen pro Lehrkraft. Ja? Woher kommen diese Kinder? Ne? Also nicht aus einer migrantischen Familie, sondern vielleicht aus einer Familie, die sozial weniger privilegiert ist, weniger Ressourcen hat, wie sagt man, so unschön bildungsfern ist. Ja? Das sind alles Sachen, die da mit reinspielen. Und es ist einfach falsch, dann hinzugehen zu sagen, Migration ist das monokausale Argument dafür, dass da was schief läuft. Ja? Und die Problemlösungen sind dann auch nicht passend zu dem Problem, was da stattfindet. Wir brauchen da nicht weniger Kids mit Migrationsgeschichte in der Klasse, sondern vielleicht mehr Lehrkräfte, mehr Geld für die Schule, bessere Lehrpläne und so weiter. Ne? Und das zeigt halt, warum halt eben dieses einfach die ganze Zeit immer nur reden über Migration als Problem auch nicht angemessen ist. Es Rechtsextreme auch stärkt, ja, weil es sich natürlich bei Menschen dann festsetzt, oh, wir haben ein Problem mit Migration und auch eben ganz andere Probleme verdrängt, ne? Wie schaffen wir irgendwie die Klimakrise, wie schaffen wir andere gesellschaftliche Probleme, die halt auch auf dem Plan stehen.
Ist auf jeden Fall ein spannendes Beispiel. Was anderes, was ich auch total viel lese, ist sowas wie jemand wurde angegriffen, weil sie ein Kopftuch trägt. Oder es gibt auch mit anderen Diskriminierungsformen. Er wurde angegriffen, weil er trans ist. Oder er ist diskriminiert, weil er im Rollstuhl sitzt. Und da habe ich immer das Gefühl, es wird so stark in Fokus gestellt, was sozusagen mit den Leuten, was bei den Menschen anders ist, aber überhaupt nicht der Hintergrund, weshalb sie diskriminiert werden.
Es ist ja fast so eine Täter-Opfer-Umkehr, ja. So, es ist halt, also die Person wird nicht angegriffen, weil sie ein Kopftuch trägt, sondern oder weil die Person im Rollstuhl sitzt, sondern die Person wird angegriffen, weil die Täterin damit nicht klarkommt. Ja, so. Also das ist halt auch wieder diese präzise Beschreibung. Ne? So, und das rutscht einem natürlich sprachlich durch. Ne? So, ich finde da halt auch wichtig, jetzt also wie gesagt, darüber zu reflektieren, ne? So, und ich finde es auch nochmal was anderes, als wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, beim Kaffeeklatsch sitzen und dann rutscht einem so im Sprachfluss sowas durch. Oder ob jetzt ich als professioneller Journalist halt einen Text schreibe, ja. Mhm. Wobei da halt auch natürlich viele solcher Probleme auch damit verbunden sind. Also wie viel Zeit habe ich, den Artikel zu schreiben, die Meldung zu schreiben. Es ist ja auch eine Arbeitsverdichtung und schnell, ne? Aber wie gesagt, deswegen muss man das sich bewusst machen, ja, und halt aktiv davor gehen. Weil wir Menschen, wir funktionieren auch so ein bisschen so. Ne? Ich unterscheide immer zwischen Stereotype und Vorurteile. Stereotype sind etwas so ein Einordnen der Welt, damit wir halt irgendwie klarkommen mit diesem Informationsüberfluss. Ja? Vorurteile sind gefestigte Stereotype. Ja, also wenn mich jemand anspricht auf Englisch und dann ich sage so, ja, ich kann aber Deutsch auch fließend, ja, und dann die Person weiter mit mir Englisch spricht, ne, so, das ist dann, da ist diese andere Information da und die wird halt ignoriert, ne, so. Jetzt bin ich ja total oft, Entschuldigung, vom Thema abgekommen, aber was ich halt damit zeigen will, ist halt eben, ich muss mir dadurch, dass wir Menschen auch teilweise so funktionieren, so, und auch viele andere Sachen ja auch irgendwie automatisch machen wollen und wir sozusagen als Zivilisation auch ein paar Sachen gelernt haben über die Jahrtausende, muss ich mir halt auch bei Sprache das halt bewusst machen. Und gerade wenn ich halt professionell unterwegs bin mit Sprache und nicht nur Journalistin, Politikerin, was auch immer, Dozentin oder so, da mir halt eben mich mit diesen Automatismen halt beschäftigen. Und dann ist es auch überhaupt gar nicht so kompliziert, weil wenn man so ein bisschen darüber nachgedacht hat, dann kriegt man auch diese Automatismen leicht weg. Ja.
Du bist ja selbst Journalist. Wenn wir mal in die Medienbranche gucken, ist es allen JournalistInnen selbst überlassen, wie sehr sie sich mit sowas beschäftigen? Oder gibt es da auch irgendwie, ich sag mal, Druck, die Medienhäuser ausüben können und einen Anspruch, den sie haben können, an die eigenen JournalistInnen? Also wer sozusagen entscheidet, dass man sich mit sowas beschäftigt und auf sowas achten muss?
Also Druck gibt es, glaube ich, nicht. Die Sache ist halt, dass, glaube ich, im Gegenteil zu viel anderer Druck da ist, wie Zeitdruck, ja, oder diese Arbeitsverdichtung, dass nicht genug Ressourcen da sind, sich in Medienhäusern sozusagen damit ausreichend zu beschäftigen als einzelne JournalistIn. Wir haben ja auch, ich habe es ja auch dabei, diesen Diversity Guide, der richtet sich ja also sozusagen, wo wir sagen, Diversity ist Chefinnensache, ja, da sind quasi gute Beispiele, Tipps für unterschiedliche Sachen, wo wir sagen halt, ja, die Medienhäuser müssen quasi sozusagen von oben, also jetzt nicht befehlen, sondern von oben sozusagen die Ressourcen bereitstellen, die auch den Willen bekunden, wir wollen für mehr Vielfalt in Medienhäusern sorgen. Und wie kann das zum Beispiel gelingen, dass halt eben diese Aufgabe für mehr Diversität zu sorgen, halt eben nicht gesagt wird, das kann halt irgendeine Praktikantin oder irgendwelche Leute an der unteren Ende der Nahrungskette sozusagen sorgen, sondern halt eben, da werden Ressourcen bereitgestellt. Ja, ich sage ja auch mal so, Brandschutz, ne, ist ja auch nicht irgendwie so, was irgendjemand da ehrenamtlich nebenbei macht, ne, sondern da gibt es halt Konzepte für so. Und so kann man halt auch Konzepte schaffen. Es gibt zum Beispiel, die BBC hat das ganz lange etabliert, so ein Monitoring, ob Vielfalt sozusagen vorkommt bei den GesprächspartnerInnen. Mhm. Ne? So andere Ansätze. Ne? Wie kann ich halt zum Beispiel bei einem Volo-Verfahren dafür sorgen, halt eben, dass mehr Vielfalt auch in den Redaktionen da ist. Ne? Wir würden ja auch heute eine Redaktion, die, ich sag's jetzt mal so binär, irgendwie, was weiß ich, zu 100% aus Männern oder 80% würden wir auch nicht als angemessen finden. Und da sind wir bei der Geschlechtergerechtigkeit ja auch deutlich weiter. Ne? Also da gibt's halt viele Sachen, die man halt machen kann. Was ich zum Beispiel auch, wenn ich so Workshops gebe an so junge Medienschaffende, da sage ich halt auch zum Beispiel bei der Bildauswahl, ne? Welche Stereotype haben wir da im Kopf oder Vorurteile? Und kann ich bei der Bildauswahl, wenn ich zum Beispiel jetzt wieder zum Thema Migration irgendeinen Bericht mache, ja, und dann gab es ja früher diese Symbolbilder mit den drei Frauen mit dem Kopftuch, man sah sie nur von hinten, ne, so, das ist, macht diese Person ja anonymisiert sie bis hin zu dehumanisiert sie fast schon, ja, dann habe ich halt quasi ein sehr eingeschränktes Beispiel, Symbolbild für eine ganz vielfältige Sache. Ne? So, ja, bei weitem nicht alle MigrantInnen tragen halt ein Kopftuch. Selbst die, die ein Kopftuch tragen, tragen nicht bei weitem nicht alle ein Kopftuch in diesem Stil. Ich sag mal, in dem aus meiner Sicht konservativen Stil, ja. Und so wie ich halt eben, da muss ich halt auch gucken, dass ich sozusagen diese Vielfalt, die diese Welt hat und die dieses Land halt auch hat, auch eben sowohl sprachlich als auch bildlich in der Medienberichterstattung darstelle. Und dafür müssen halt eben Ressourcen bereitgestellt werden. Und es müssen auch Regeln definiert werden, die sich die Redaktion selber geben können. Und das müssen, das, da gibt, kann es ja auch einen Korridor geben, ne? Aber es gibt ja auch gewisse Anweisungen, wie sozusagen ein gewisser Sprachstil sein muss und Schreibstil sein muss, ja. Und sowas kann man halt eben auch für diskriminierungssensible Sprache machen oder diversitätsgerechte Berichterstattung.
Wie ist es denn, wie wird euer Angebot angenommen, wenn du sagst, ihr müsst sozusagen an die Köpfe der Medienhäuser gehen?
Ja,
wie ist da das Feedback?
Ja, wir haben mit vielen Medienhäusern gesprochen, also die kamen auch auf uns zu. Wir haben da Gespräche geführt, also sozusagen auch im Austausch, ne? In der Reflexion haben halt auch sozusagen ein Konzept vorgestellt, haben dann halt den Diversity Guide dann hinterher geschickt. Den kann man auch mittlerweile auf unserer Website halt herunterladen. Mhm. Das Glossar wird benutzt. Ich habe zum Beispiel als Privatperson, da war ich noch, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon Mitglied war, da habe ich dann bei diesem Fremdenfeindlichkeit-Beispiel, ne, wenn ich das halt irgendwo gesehen habe, habe ich das dann halt an einfach einen Leserbrief geschrieben, eine Mail, ne, und habe gesagt, ne, oder ein Tweet, ne, so, und habe da auch oft positives Feedback bekommen und gesagt, ah, danke, ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht oder danke für den Hinweis. Und da wäre auch meine Bitte an Leute sozusagen, die auch so ein bisschen schon in der Richtung unterwegs sind, ne, so auch vielleicht im ersten Schritt mal mit einer gewissen Gelassenheit, ne, mit einer Freundlichkeit, ne, so respektvolle Sprache, so und zu sagen, so, das ist natürlich jetzt jemand, wo man weiß, der notorisch das absichtlich macht, ne, irgendwie ein rechter Kolumnist oder so, da, das ist egal. Aber wenn ich halt irgendeine Lokalredaktion oder irgendjemand schreibe, ne, so, da am anderen Ende sitzt auch ein Mensch, ne, und dann zu sagen, und dann vielleicht erstmal freundlich darauf hinzuweisen, ne, so, und dann, wenn man halt sieht, dass stößt auf fruchtbaren Boden, dann habe ich ja vielleicht auch mehr erreicht, ja, so, auch wenn das natürlich ja, ein bisschen ermüdend ist, ne, sozusagen, auf lange Sicht, und dann halt eher sozusagen machen wir sozusagen über unsere Lobbyarbeit ja quasi, kann man ja sagen, ja, ihr Medienhäuser, ihr seid halt in der Pflicht, ne, aber da so ein bisschen auch zu gucken, wie komme ich da, vielleicht haben Leute einfach nicht drüber nachgedacht und dann erstmal einen Hinweis, und wenn ich dann merke, die Leute sind, ja, die wollen, machen es absichtlich oder wollen es gar nicht besser machen oder so, dann kann ich mich ja immer noch ärgern.
Ja, du hast ja auch gerade gesagt, dass das Hauptproblem wahrscheinlich bei JournalistInnen Zeit ist, also die Zeit, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Hast du denn das Gefühl oder habt ihr die Erfahrung, dass eigentlich alle JournalistInnen das richtig machen wollen und nur nicht können? Oder gibt es auch einfach viele JournalistInnen, denen das, ich sag mal, egal ist oder nicht wichtig oder die es vielleicht auch mit Absicht machen?
Naja, JournalistInnen sind ja auch so vielfältig wie alle anderen, ne, so, und deswegen gibt es auch unterschiedliche ja, Ansätze, was man sozusagen machen kann, was man machen sollte. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, nee, ich mache das absichtlich anders, ne, so. Ich nenne jetzt mal ein ganz harmloses Beispiel. Ich glaube, die FAZ hat ja auch irgendwann entschieden, wir schreiben jetzt nur noch nach alter Rechtschreibung, ne, so, weil wir die neue irgendwie nicht gut finden. Ich habe jetzt extra mal so ein harmloses Beispiel genommen, ne, deswegen kann man die natürlich genauso wenig über den Kamm scheren, wie man alle anderen über den Kamm scheren kann. Aber es gibt, glaube ich, auch viele, die gerne mehr machen würden. Ja, es gibt auch, glaube ich, ein bisschen manchmal Sorge in den Chefetagen vielleicht, dass man auch da zu viel Angriffsfläche bietet oder Leute verprellt, ne, so vielleicht auch AbonnentInnen, die lange sozusagen schon dabei sind, verprellt. Andererseits muss man auch sagen, also zum Beispiel, wir haben jetzt, selbst nach dieser engen Auffassung vom Statistischen Bundesamt, haben wir, glaube ich, ein Viertel Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, 25% in manchen Großstädten, also hier in Hannover ist es bei den unter 40-Jährigen über 50%, ne, so, sorry, wir sind da, wir gehen nicht mehr weg, so, und das ist halt natürlich auch, also ich komme ungern mit so einem, diesem Nützlichkeitsargument, ne, aber das sind natürlich auch, Rezipientinnen, LeserInnen, KundInnen, ne, so. Und da muss ich mich halt auch fragen. Also wir haben zum Beispiel mit einer Zeitung aus so einer mittelgroßen Stadt gesprochen, die halt gesagt haben, ne, bei uns, das ist ja, wir sind ja nicht Berlin oder Köln oder so. Und dann haben wir gesagt, so, ja, hatten uns ein bisschen vorbereitet, haben gesagt, ja, haben wir mal die Einwanderungsstatistik von ihrer Stadt angeguckt. So, in der Stadt ist es halt irgendwie 30%. Über alle Altersklassen, ne, so, und im Umland sind es immer noch 20%, ne, also waren die ganz überrascht, ne, so, und deswegen ist es halt auch so wichtig, halt eben, die Menschen sind da und deswegen sollte man sie halt auch alle ansprechen, ne?
Ja, ich habe mich noch gefragt, in welcher Form ihr in die Ausbildung oder ins Studium eingebunden seid.
Also wir haben halt Anfragen halt auch, wo wir halt eben auch unterstützen. Ich hatte erzählt, dass ich dann ein paar Mal zum Beispiel bei einer Hochschule war, wo Technikjournalistinnen ausgebildet werden. Das liegt dann ja natürlich auch bei mir so ein bisschen nah dran, ne, so. Mhm. Und selbst da, wo man sagt, Technik ist ja neutral, selbst da haben wir dann auch Beispiele herausgearbeitet, wo wir sehen, dass wir diskriminierungssensibler Bericht erstatten können. Und wir machen ja, wie gesagt, dieses Mentoring-Programm. Das machen wir in NRW und das machen wir bundesweit, wobei ich glaube, das bundesweite vermutlich demnächst keine Förderung mehr bekommt. Aber wir versuchen natürlich da das trotzdem zu gucken, wie wir das weitermachen können. Wir sind da auch im Austausch mit ja, Volo-Kursen oder den Stellen in Medienhäusern, die Volontariate da irgendwie anbieten. Wir sehen ja auch, dass sich auch viel geändert hat, auch in der Ansprache und auch wie aktiv versucht wird, eine vielfältige Zusammensetzung zu bekommen. Da war ja auch so ein altes Argument, ne, ja, wir sind ja offen, aber es bewirbt sich ja niemand, ne, wo man dann auch sagen kann, so, okay, viele denken dann halt auch, ich habe da ja eh keine Chance, ne? So, ich werde ja eh nicht genommen, denn warum soll ich mich da bewerben, ne? So, und da muss man dann halt eben aktiv dagegen vorgehen, ne? So, und wenn man das halt so über zig Jahre, Jahrzehnte vernachlässigt hat, ne, dann muss man halt als Medienhaus auch aktiv sich um die jungen Fachkräfte mit Migrationsgeschichte oder auf Color halt auch bemühen. Und ich selber kann das ja auch von mir sagen, ne? Also ich bin da so per Zufall reingerutscht, ne? So eine Freundin von mir, die hat halt irgendwie bei der CT halt angefangen, ja, und ich bin halt irgendwie als Studie auf irgendwelchen Linux-Konferenzen gefahren und dann hat sie gesagt, willst du nicht für uns schreiben? Ne? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, obwohl ich darüber geblockt habe und was weiß ich, und obwohl ich auch immer Schülerzeitungen und irgendwie Medien interessant fand und so, ne, mich da zu bewerben, ne? Oder selbst ich hatte da gesehen während meines Studiums ein Stipendium für Medienschaffende mit Migrationsgeschichte und selbst darauf habe ich mich nicht beworben, weil ich dachte so, ja, da bin ich ja nicht gut genug dafür, ne, so, und das ist halt eben, da muss man halt aktiv die Barrieren setzen. Die Frage ist auch, wer hat zum Beispiel die Ressourcen, so viele, was weiß ich, diese unbezahlten Praktika zu machen und dann halt eben die Mappe vorzulegen mit den ganzen schönen Arbeiten, die man gemacht hat, ne, und genau, aber wir sehen halt, dass im Austausch halt eben mit den Medienhäusern, die halt auch teilweise machen, aber da ist auch noch viel, viel Luft nach oben.
Was sind aus eurer Sicht die nächsten Schritte?
Ich denke, dass Medienhäuser und Redaktionen sich halt weiter stärker mit dem Thema diversitätsgerechte Berichterstattung beschäftigen müssen. Auch nicht nur in Bezug auf Migration, sondern auf alle Bereiche hinweg, ja. Und das heißt zum Beispiel, dass sie ja, Maßnahmen halt treffen müssen, die halt eben verbindlich sind, die evaluiert werden können, wo daraus Konsequenzen gezogen werden. Konsequenzen heißt jetzt nicht Strafe, sondern halt eben, wenn man sieht, dass etwas nicht funktioniert, dass man nochmal andere Maßnahmen sich überlegt. Ja, dass Medienhäuser sich aktiv ja, um eine vielfältigere Belegschaft halt kümmern sollten, dass halt aber auch wir als Gesellschaft uns auch nochmal stärker, also A, mit der Sprache beschäftigen müssen, wie wir über Teile der Gesellschaft sprechen, welche Teile vielleicht halt auch eben von der Politik oder von Medien gar nicht als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden, vielleicht auch unbewusst, ja, oder aus einer gewissen Ignoranz heraus, ja, das hat sich auch in den letzten Jahren etwas gebessert, meist leider aus traurigen Anlässen. Genau, und deswegen müssen wir, glaube ich, jetzt mehr denn je für eine vielfältige Gesellschaft kämpfen, das auch bedeutet, eine demokratische Gesellschaft ist, ne? Weil es ist halt, Demokratie bedeutet eben nicht nur sozusagen Mehrheitsentscheidungen bestimmen. Ne? Das ist keine Mehrheitsdiktatur. Demokratie ist mehr als das, sondern Demokratie bedeutet halt auch Minderheitenschutz, bedeutet auch Integration von ganz unterschiedlichen Menschen in das gesellschaftliche und politische und mediale Leben. Ja? Und das steht auch aus meiner Sicht gerade auf der Kippe. Und deswegen müssen wir alle dafür kämpfen, ja, für eine demokratische Gesellschaft, eine diskriminierungssensible, diversitätsgerechte Gesellschaft ist halt auch eine demokratische Gesellschaft, weil es gibt Menschen, es gibt keine halben Menschenrechte, so, sondern es gibt sie für alle oder sonst sind es halt eben keine Menschenrechte.
Du sagst gerade, wir müssen alle dafür kämpfen. Was können wir konkret tun? Was können alle von uns heute Abend, selbst wenn es nach der Arbeit ist, Kleines machen, was einen Beitrag leistet?
Ja, also das ist jetzt, das sage ich jetzt so als Privatperson, ne? Also man kann ganz unterschiedliche Sachen machen. Ich sage ja immer so, jeder soll sich seine Mittel selber wählen, jede Person, was halt sich wohlfühlt. Das kann halt sein, halt eben, wie gesagt, Leserbriefe zu schreiben, wenn da halt einem etwas auffällt, wenn halt dort ja, eine Berichterstattung eine Schieflage hat, wo nicht diskriminierungssensibel sozusagen Bericht erstattet wird. Ich sage immer dieses sperrige Wort, aber das umfasst halt einfach vieles. Ne? So, mir geht es auch nicht um Migration, sondern auch eben, ob jetzt ja, Geschlechtergerechtigkeit, LGBTQ-Rechte, Behindertenrechte, ja, gerade letzterer Punkt wird ja viel übersehen. Man kann natürlich, es ist natürlich auch schön, dass jetzt irgendwie viele Leute sozusagen für die Demokratie auf die Straße gehen, ne, aber halt auch überlegen, was bedeutet das nachhaltig, wie kann ich halt eben ja, die Zivilgesellschaft stärken, sich halt da auch zu engagieren. Das kann sein, dass man halt auch eben bei den eigenen Abgeordneten, also ob jetzt im Bund oder im Landtag oder was weiß ich, im Stadtrat, ne, sich dafür einsetzt und sagt halt, wir wollen, dass halt irgendwie die Demokratie gestärkt wird. Ja, ich will jetzt halt nicht so irgendwie so ganz meine Dings sagen, ne? Aber zum Beispiel ist ja gerade das Demokratiefördergesetz, ist, glaube ich, gerade auch auf der Kippe aktueller Stand, ja. Also wo man sich, ne, also, und dann halt so sagen, wenn ich damit nicht einverstanden bin, wenn ich möchte, dass Demokratie gestärkt wird, da halt auch laut zu werden und auch um das sichtbar zu machen, ne? So, dass halt diese Leute auch da sind, ne? Dass halt eben viele, also da, ne, wir sind ja auch WählerInnen, ne? So, ja, und genau, also so irgendwie das sichtbar machen, das wäre so ein Tipp, aber auf der anderen Seite auch das, was vielleicht ein bisschen einfacher ist, auch einfach zu reflektieren, die eigene Haltung, die eigene Sprache, auch sensibel zu sein, wenn man halt das Feedback bekommt, du, das, was du sagst, irgendwie das verletzt mich, ne, oder das finde ich gerade nicht gut, ne, also ich komme auch hier wieder mit dem auf den Fuß treten Beispiel, also wenn ich jemanden aus dem Fuß trete und die Person sagt mir, ey, du hast mir auf den Fuß getreten, das tat weh, da sage ich auch nur, warum stellst du deinen Fuß dahin, sondern sagt man ja auch einfach Entschuldigung. Wenn jemand sagt halt, du, ich finde dieses Wort halt nicht gut oder ich möchte gerne mit dem Pronomen angesprochen oder nicht angesprochen werden, also nicht halt hinzugehen und zu sagen so, was willst du überhaupt von mir und warum ist das halt so kompliziert und ihr seid ja so anstrengend, sondern halt zu sagen, ah, okay, ich versuche mal darüber nachzudenken, das zu verstehen und vielleicht auch Fragen zu stellen, aber halt eben ja, so ein bisschen sensibler halt einfach empathischer unterwegs sein.
Ja, das wäre jetzt auch eine meiner letzten Fragen gewesen. Ich habe mich gefragt, wenn ich versehentlich jemanden diskriminiere in meiner Sprache und ich meine das nicht so und die andere Person sagt mir das und sagt mir das vielleicht auch nicht super nett, weil sie sagt es vielleicht schon der fünften Person am Tag und ich merke, mich verletzt das gerade, ich wollte doch gar nichts Böses machen. Was kann ich machen, damit ich jetzt nicht doch nochmal die Person verletze? Also sozusagen, wenn es für mich schwierig ist, das zu hören, wie kann ich gut reagieren?
Ja, also erstmal hinzugehen zu sagen, das nicht persönlich zu nehmen, ne? So nicht zu sagen, so, ich habe da manchmal auch das Gefühl, wenn ich dann etwas sage, sag, so zum Beispiel hatte ich ein Gespräch, ne, und da hat halt die Person immer gesagt, Asylant, ne? So, das war früher ein neutrales Wort, vielleicht nie hübsch, aber so, und das ist aber heute definitiv kein neutrales Wort, ne? So, und ich will jetzt auch gar nicht darum reden, welches Wort könnte man nehmen und keine Ahnung was, darum geht es gar nicht. So, und dann sage ich so, ja, das finde ich nicht so gut. Und dann sagt die Person, aber ich bin doch kein Rassist. Nee, habe ich auch an keiner Stelle gesagt. Ne? So, ja, also da halt nicht, vielleicht triggert das auch so ein bisschen das eigene schlechte Gewissen oder man will ja auch nicht irgendwie ein böser Mensch sein. Und darum geht es ja auch gar nicht. Man ist kein böser Mensch, sondern es geht halt, das eigene Ich von dem eigenen Verhalten zu trennen. Und wenn ich halt sage, so, okay, das will ich gar nicht machen, dann ist es ja umso viel einfacher zu sagen, okay. Und selbst wenn man sagt so, ich finde es jetzt ein bisschen überempfindlich, also sage ich immer mit einem sehr starken Anführungszeichen, selbst wenn ich diesen Gedanken habe, zu sagen, gut, okay, ich denke mal drüber nach, ne? Und dann kann man ja vielleicht eine Nacht drüber schlafen und dann nochmal am nächsten Tag überlegen, ob man es wirklich überempfindlich findet oder ob man, keine Ahnung, oder ob man sagt, du, verstehe ich ja das Dings, aber irgendwie fand ich die Reaktion auch nicht so dolle, ne? Also es gibt so viele Grautöne, ne? So, und das, genau, also einfach mal einen Schritt zurückgehen, einfach durchatmen und dann kommen wir auch schon, glaube ich, viel weiter.
Danke für das Beispiel. Ich habe eine letzte Frage an dich und zwar, was haben diese Themen mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun?
Ja, das zeigt halt, dass wir halt eben täglich halt eben für diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt ringen müssen, ne? So, und dass da, wo er besteht, ne, dass der halt nicht gegeben ist, sondern wir ja, uns täglich halt da einbringen müssen, um ihn aufrechtzuerhalten. und an anderen Stellen, wo er halt nicht da ist, ihn zu schaffen. Wir dürfen uns auch nicht diese Illusion machen, dass halt früher war dieser Gesellschaftszusammenhalt total toll, weil es gab halt einen für einen Teil der Gesellschaft und andere waren halt ausgegrenzt. Und dadurch, dass wir jetzt halt versuchen, diesen Gesellschaftszusammenhalt auch größer zu fassen, ne, gibt es natürlich auch so Reibungen und Lernprozesse und auch Rückschritte und so. Und wir müssen halt einfach dranbleiben und kämpfen, klingt so ein bisschen martialisch, aber darum ringen halt eben sozusagen diese Gesellschaft vorwärts zu bringen. Und ich und wir, die neuen deutschen Medienmacherinnen, versuchen halt unseren kleinen Teil dazu zu leisten, aber es gibt noch viele andere Bereiche, wo das auch geschehen muss.
Ja, danke auf jeden Fall für eure Arbeit und danke für deine Zeit. Du hast ja auch schon gut gezeigt, das hat eigentlich mit jedem von uns zu tun, mit allen Menschen, wir können alle was tun, weshalb ich eure Webseite mit Freude gelesen habe und wirklich jedem Menschen empfehlen werde. Wir verlinken das auch in den Texten, in den Shownotes und Informationen zu euch, weil ihr ja total viel zusammengestellt habt. Ja, danke, dass du hier warst.
Gerne, vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.